Herr Professor Weiß, Herr Sundermann als die Gastgeber der heutigen Veranstaltung. Und ich will an der Stelle auch durchaus in der Vorbemerkung sagen, ich freue mich, dass das BIP, aber auch das BMBF die Qualitätssicherung und die Entwicklung der beruflichen Bildung in so vielen Tagungen und Kongressen bearbeitet. Und es war ganz beeindruckend, was vor 3 Wochen in Berlin stattfand, mit einem riesigen Kongress, der sich mit allen Facetten, aber auch der Internationalität beschäftigt hat. Es ist für einen Vertreter der Länder schwierig, für die Länder zu reden. Deswegen reduziere ich mich, und ich nehme das jetzt so flapsig auf, was Herr Sundermann gesagt hat, als Hesse in der Mitte Deutschlands, denn nach Süden haben wir 2 Länder, Baden-Württemberg und Bayern, nach Norden Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ich lasse die Stadtstaaten jetzt mal weg und betrachte nur die rein geografische. Nach Westen, wenn ich nach Bonn fahre, fahre ich durch Rheinland-Pfalz und komme dann in Nordrhein-Westfalen an. Und nach Osten haben wir Thüringen und Sachsen, also wir betrachten uns dann in der Mitte. Und dann sage ich, und das, was ich als hessischer Vertreter zu diesen Themen, die da lauten, Beitrag der Länder zur Qualitätssicherung beruflicher Bildung und zur Rolle der Berufsbildungsausschüsse. Und ich sage, das sind eigentlich für mich, waren das 2 Themen zunächst mal. Und ich versuche, die Schleife nachher zu bekommen, aber die Schleife in der Form zu bekommen, dass ich sage, darüber könnten wir ja dann in den entsprechenden Arbeitsgruppen heute Nachmittag auch sprechen. Weil ich denke, dass wir da tatsächlich einen Entwicklungspotenzial haben. Aber ich sage nochmal, Hessen steht da auch in seiner Qualität in der Mitte. Weil es durchaus, wenn ich in die Inhalte gehe, in Hessen auch einen kräftigen Entwicklungsbedarf gibt. Und ich will es fokussieren nachher unter das Stichwort Qualitätssicherung der beruflichen Bildung. Lassen Sie mir, weil der Thomas Gruber mir vorhin gesagt hat, ich darf ruhig meine Zeit ausnutzen, 2 weitere Vorbemerkungen. Gestatten Sie mir die. Ich war, und das ist eine meiner Repräsentationsaufgaben im Kontext der 16 Länder, zusammen mit der Abteilungsleiterin für berufliche Bildung aus dem BMBF vor gut einem Jahr bei einer Tagung der Generaldirektoren für berufliche Bildung. Das sind europaweit ganz wichtige Leute, nämlich in vielen Ländern diejenigen, die dann auch tatsächlich die Facetten bestimmen. Wir haben teilweise andere Spielregeln, aber bei einer Tagung der Generaldirektoren und durfte das deutsche duale System vorstellen, zusammen mit der Kollegin. Und ja, die Frage, die kam, wie schafft ihr es, im Rahmen einer Ausbildung zu garantieren, dass ein Mensch, der mit dem mittleren Bildungsabschluss in eine 2-jährige oder 3-jährige duale Ausbildung, sagen wir in der Norm, in die 3-jährige duale Ausbildung geht, eine berufliche Kompetenz erwirbt und gleichzeitig unter gewissen Notenvoraussetzungen die Berechtigung für ein Hochschulstudium erwirbt. Also Allgemeinbildung. Das kann doch nicht sein. Eine Oberstufe dauert 3 Jahre und dieser Riesenanteil, der berufsbezogen dann auch noch und damals auch bei weitem nicht so gut verstanden wie heute, und da hat viel damit zu tun, wie Deutschland die Krise bewältigt hat und wie wir im Rahmen der Jugendarbeitslosigkeit im Rahmen der Krise dastehen und wie unsere Ausbildungsplätze gehalten wurden, während woanders, wo es steuerfinanziert ist, die Ausbildung, wenn sie gut war, in vielen Fällen zusammengebrochen ist. Aber wie schafft ihr es, Allgemeinbildung und Berufsbildung so zu verzahnen? Das können wir ja so gar nicht glauben. Aber wir wissen, dass es so ist. Das ist die eine Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung basiert auf einer Tagung, die ich letzte Woche hatte in Berlin, wo eine Arbeitsgruppe der EU-Länder die sich beschäftigt mit Leistungspunkten der beruflichen Bildung. Man könnte es auch übertragen in vielen Fällen mit Modularisierung und dem, was in einem beruflichen Modul erlernt wird, herauskommt. Und ich hatte eine kräftige Diskussion, weil ich natürlich vertrete unsere Auffassung einer beruflichen Kompetenz, die mehr ist als ein ganz eng bezogenes Ausbildungssystem, wo einer nachher an einer Registrierkasse sitzt und die bedienen kann. Mit einem Vertreter aus Holland, der mir nun sagte, ja, aber ihr Deutschen habt doch alle europäischen Verträge und Übereinkünfte unterschrieben. Und wenn bei uns das Modul heißt Faktorisierung, Bedienung der Registrierkasse in einem kaufmännischen Gewerbe, also an der Kasse eines Supermarktes, dann lernt dieser Mensch natürlich auch, wie gehe ich mit Kunden um und, und. Und am Ende kriegt er von uns nach niederländischem Qualitätssystem eine EQR-Qualifizierung auf 3 oder auf 4, je nachdem, ob das ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr. Und das habt ihr in Zukunft anzuerkennen. Und dann sage ich, wir verstehen unter unserer beruflichen Bildung ein wenig mehr. Und wenn wir eine kaufmännische Ausbildung haben, dann wollen wir eine komplette kaufmännische Kompetenz an dieser Stelle. Und das ist eben nicht nur isoliert betrachtet. Der eine ist in der Lage, die Regale einzuräumen und die Preisschilder dran zu kleben. Und der andere geht mit dem Kunden um und berät ihn vielleicht. Und der dritte hat die Ausbildung, dass er die Registrierkasse richtig bedienen kann. Das wird ein Widerstreit sein, den wir immer noch führen müssen und auch führen werden, denke ich. Und vielleicht müssen wir das eine oder andere ändern, auch vor allen Dingen aber in dem Selbstbewusstsein, mit dem wir nach außen auftreten. Und auf das andere, Herr Professor Weiß, gehe ich nicht ein. Ich begrüße allerdings, dass wir im Vorfeld, und das hatte ich allerdings dann auch zu begutachten, die Bekräftigung der Kultusministerkonferenz hatten, nämlich prinzipiell muss berufliche Bildung und allgemeine Bildung, wobei man streiten kann, ob allgemeine Bildung überhaupt in einen EQR reingehört, aber er gehört nun mal nach den Entscheidungen, die wir getroffen haben, mit dazu, dass wir in dieser Beziehung Gleichwertigkeit anstreben und dass wir vor allen Dingen Durchlässigkeiten anstreben. Und jetzt will ich zu meinem Themenbereich kommen und will den ersten Teil beleuchten. Streng genommen könnte ich folgende Unterscheidung zunächst einmal treffen. Die Kultusminister sind ja zuständig für einen Teil, der nach BBK jetzt nicht geregelt ist, nämlich auch für vollschulische Ausbildung. Für vollschulische Ausbildung, aber auch für unseren Part, den wir dann haben in der dualen Ausbildung, haben alle Bundesländer 2 Bereiche im Augenblick definiert der Qualitätssicherung, nämlich zum einen eine interne Evaluation, das, was Schule leistet vor Ort, im Kontext mit regionalen Bedürfnissen, und das zweite Institute für Qualitätsentwicklung. Ich habe vorhin gesagt, Hessen in der Mitte. Unser Institut für Qualitätsentwicklung nimmt mehr den systemischen Aspekt wahr. Das heißt, stimmen die räumlichen Voraussetzungen, stimmen die sächlichen Voraussetzungen, haben Lehrer und Schulen ein internes Qualitätssicherungssystem aufgebaut? Wie wird das Ganze im Kontext meinetwegen auch mit Ausbildungsbetrieben gesteuert? Was wir nicht in einem Institut haben, ist die Frage, die sich für mich immer wieder stellt, nämlich welche Auswirkungen hat Erfahrungen, die wir in dem europäischen Qualitätszyklus dann gewinnen, welche Auswirkungen hat das auf eine Evaluation, aber auch eine Fortschreibung der jeweiligen Ausbildungsgänge. Das heißt, wie muss ich anpassen und in welchen Zyklen muss ich anpassen? Und wir wissen alle, es gibt Ausbildungsgänge, wenn wir im dualen System sind, die sind Jahrzehnte alt, und es gibt welche, die alle 5 Jahre evaluiert und neu geordnet werden. Und die Frage ist, wo ist das richtige Mittel nachher? Also im vollschulischen Bereich haben wir zwar in Hessen auch die Vorschrift, dass alle Verordnungen, alle Bildungsgänge alle 5 Jahre evaluiert werden müssen. Das geschieht aber nicht durch ein unabhängiges Institut, das macht das Ministerium noch selbst. Ich sage, da sind andere Bundesländer, zum Beispiel Bayern, etwas weiter. Ich will mich auf den inneren Bereich beschränken. Ich beschränke mich auch in dem Kontext vor allen Dingen auf den Bereich, den wir im Hinblick auf die BBIC-Ausbildung haben. Wobei ich sage, es gibt ja eine ganze Reihe von nicht nur vollschulischer Ausbildung, sondern auch Ausbildungsgängen, die in BBIC nicht geregelt ist. Und ich gestatte mir, absolut nicht einzugehen auf die Fragen von Fort- und Weiterbildung. Also wir haben in Hessen ein Weiterbildungsgesetz und ich habe ja mal von einem Thomas Gruber gelernt, eine Zahl, habe die nicht evaluiert, ich nehme sie einfach mal so, weil der Thomas an dieser Stelle sicherlich sehr viel weiß. Also wenn wir 350 BBIC-Berufe haben mit vielleicht nochmal 100 oder 150 Schwerpunkten, die wir da drin haben, vielleicht 350 Ausbildungsberufe, die durch andere Verordnungsgeber geregelt sind. Und dann haben wir vielleicht nochmal 9.000 Fort- und Weiterbildungsgänge, die zu anerkannten Abschlüssen führen im Innungsbereich und. Also das ist ja ein Riesensektor. Vergleichen Sie das mit den meisten Staaten, die im Sinne einer dualen oder nicht dualen vollschulischen Ausbildung vielleicht dann von 50 bis 100 Ausbildungsgängen sprechen und das Ganze modulhaft dann mit Fort- und Weiterbildung und Workplace-Training im Sinne von Learning on the Job, wie es die Amerikaner dann machen, weiterbilden. Also da sind wir in einem Umfang, den wir vielleicht europäisch regeln müssten, der einem graue Haare wachsen lässt. Wir haben eingeführt für den Bereich der beruflichen Schulen in den meisten Bundesländern Qualitätssicherungssysteme, die ein Schweizer System, Q2E, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung durch Evaluation und Entwicklung an dieser Stelle adaptiert haben. Das heißt, wir wollen, dass schulinterne Verfahren und Instrumente entwickelt werden, die schulisch beschrieben sind, nämlich was hat die einzelne Schule an Entwicklungsaufgaben für die von ihr angebotenen Lehrgänge in einer Region in Kooperation mit anderen Ausbildungsanbietern, also im dualen System mit den Betrieben und mit den Kammern und mit den Abnehmern. Und für uns ist es wichtig, dass eine Schule dadurch auch in die Lage versetzt wird, indem sie dies jährlich weiterentwickelt, ihre Qualität nach außen zu dokumentieren. Denn wenn ich sage, wir haben einen Auftrag, dann ist das, ich sage jetzt mal flapsig gesagt, die kognitive Seite. Sie ist es natürlich nicht nur, aber man könnte es ja, wenn man so sagt, in dem europäischen Kontext, es gibt die Fähigkeiten und es gibt die Fertigkeiten oder es gibt den kognitiven Bereich und es gibt den mehr praxisbezogenen Bereich, dann haben wir den mehr theorielastigen Bereich an dieser Stelle abzudecken. Wir sagen, dazu braucht die Schule, dazu entwickeln wir für jede Schule ein Qualitätsleitbild, in dem Grundsätze und Werte eines gemeinsamen Unterrichtens und eines Ziels, wie dokumentiere ich die Ausbildung, beschrieben werden. Und das Ganze beschreibe ich auch in einen Prozess herein, an dem ich ablesen kann, ob ich die einzelnen Schritte einer Qualitätsentwicklung, jetzt komme ich auf den Qualitätszyklus, den ich nicht abbilde, ob ich dies beachte und ob ich am Ende eines Lehrgangs durch Indikatoren, durch Prüfungen zum Beispiel, feststellen kann, ob ich die Ziele, die kognitiven Ziele erreicht habe. Dazu gibt es, in Hessen heißt das Schulnavigator, der ist entwickelt, der ist noch nicht verbreitet, aber es gibt einen Schulnavigator, der an dieser Stelle festlegt, wie ist denn der landesweite Durchschnitt, was sollte erreicht werden in dem Lernsektor, der landesweite Durchschnitt der Prüfung, was soll da erreicht werden? Also das kann ja auch durchaus sein, dass der Durchschnitt weit unter die Erwartungen fällt. Und dazu gibt es auch Aspekte einer Sozialbetrachtung, nämlich ich habe in einem Zweitjob oder in einem Erstjob im Augenblick die Leitung einer Bildungsregion, wie das bei uns heißt, einer budgetierten Region, und ich habe zwei Kreise, und ich sage der Main, weil der eine Kreis ist nördlich des Mains, der andere südlich des Maines, der ist eine Demarkationslinie, weil ich zwei unterschiedliche Bevölkerungsstrukturen und zwei unterschiedliche Ausbildungsstrukturen habe. In dem einen einen sehr bürgerbetonten Bereich, in dem anderen einen Bereich mit einer hohen Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund. Da muss ich natürlich auch in Ausbildung mit meinen Schulen drauf eingehen. Da muss ich aber auch hinsichtlich der Kompetenzentwicklung dieser Jugendlichen drauf eingehen. Denn Menschen mit einem Migrationshintergrund haben nicht nur Nachteile. Die haben in weiten Bereichen im Sinne eines globalen Arbeitens erhebliche Vorteile. Aber die muss ich berücksichtigen, wenn die eine andere Sprachgestaltung haben als in dem bürgerlich betonten Bereich mit 90% deutscher Bevölkerung, dann ist in dem anderen Bereich mit 90% Migrationshintergrund aus der Türkei, zumindest punktuell, eine ganz andere Struktur gegeben. Aber das kann ich ja auch im Sinne einer Qualitätsentwicklung und eines zu beschreibenden Leitbildes betrachten. Wir wollen selbstorganisiertes Lernen an dieser Stelle befördern. Das bedeutet, dass Lehrkräfte ihren Unterricht komplett anders gestalten müssen. Das ist viel Arbeit, das ist eine komplett andere Arbeit. Was erreichen wir aber dabei? Im Augenblick, in der Bildungsdiskussion, ist die Frage der Inklusion eine ganz heftige. Selbstgesteuertes Lernen heißt, dass einzelne Lernfortschritte durch denjenigen, der dieses Lernen durchführt, selbst gesteuert werden. Der eine braucht eine halbe Stunde, um einen Inhalt zu verstehen, der andere braucht vielleicht zwei Stunden. Beim nächsten Inhalt kann es komplett anders sein. Das heißt, ich brauche aber Überprüfungsinstrumente. Ich brauche vielleicht in einer Zukunft einen Lehrer, der mehr zum Mentor wird, der Menschen zeigt, wie sie ihren Wissenserwerb steigern können. Und das Ganze muss natürlich auch in den Einklang gebracht werden, ich sage jetzt duales System, mit den Lernfortschritten am Arbeitsplatz. Aber ich kann vielleicht auch mehr auf die individuelle Situation der einzelnen Arbeitsstellen oder Ausbildungsstellen eingehen. Und vor allen Dingen sind wir überzeugt davon, dass dies ein wichtiger Grundstein ist fürs lebenslange Lernen. Und beantworten Sie sich die Frage mal selbst. Wer von Ihnen arbeitet in dem erlernten Beruf? Meine Studienschwerpunkte waren Chemietechnik und evangelische Religion. Damit habe ich im Augenblick absolut nichts mehr zu tun, vielleicht mit Ausnahme der Tatsache, dass der Glaubensaspekt an gewisse Dinge entsprechend befördert wird. Personale Kompetenz, nachhaltiges Wissen steht in diesem selbstgesteuerten schulischen Entwicklungsprozess ganz oben. Ja, und dann das, was eben angesprochen wurde. Es geht nicht ohne Lernortkooperationen. Das weiß ich, das klappt teilweise sehr gut. Und das klappt teilweise bei weitem nicht so befriedigend, wie wir das uns wünschen. Auch da wieder ein Hinweis nur, Hessen hat zusammen mit Bremen und inzwischen ist dieses Programm in Nordrhein-Westfalen angelangt, das heißt Nordrhein-Westfalen beteiligt sich jetzt in einer zweiten Stufe, eine Untersuchung, eine wissenschaftliche Untersuchung initiiert gehabt, mitgetragen, die heißt Komet. Da wird eindeutig bewiesen, dass der Kompetenzgewinn in einer Ausbildung nur dort entsprechend positiv und hoch ist, wo Jugendliche im Rahmen ihrer Ausbildung verstehen, weshalb in der Schule der theoretische Teil und im Betrieb der praktische Teil beides gelernt werden muss. Und nur wenn dies gelingt, ist tatsächlich eine Kompetenzentwicklung vorhanden. Ansonsten bleiben wir auf der Kompetenzstufe, die dem Eingang entspricht und die ist oftmals nicht diejenige, die wir uns tatsächlich wünschen. Dazu brauche ich ein gemeinsames Wissensmanagement. Das klappt im gewerblichen Bereich in vielen Fällen wesentlich besser, nach meiner Beobachtung, als in vielen kaufmännischen Bereichen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir in Zukunft in diesem System dies forcieren und aufnehmen und ein gemeinsames Weiterbildungssystem weiterentwickeln. Auch da muss ich sagen, im europäischen Sektor, das war für uns ja sowas Selbstverständliches, Thomas. Und wir haben das bei dem letzten Mal in den Best-Practice-Beispielen dann beschrieben, das war im europäischen System eine Bombe. Also ein Lehrer, der zusammen mit betrieblichen Ausbildern an einer betrieblichen Maschine, die ein Anbieter betrieben, verkaufen will, gemeinsam eine Schulung durchlebt und dafür haben wir Geld oder wir dürfen es umsonst machen, weil wir in diesem Sinne ja einen gemeinsamen Auftrag haben. Das ist in steuerfinanzierten Systemen so unvorstellbar. Auch da sage ich wieder als Vertreter unserer Berufsausbildung in einem kleinen Sektor Europas, selbstbewusst müssen wir sein, denn wir haben viel, was in diesen Bereich reingeht. Ich teile den zweiten Teil und nachher möchte ich zu einem gemeinsamen Bereich kommen. Rolle und Funktion der Berufsbildungsausschüsse. Ich habe das mal zusammengestellt, das ist das hessische Gesetz und im Endeffekt ist das woanders auch abgeschrieben. Also der Landesausschuss berät die Landesregierung und der Berufsbildungsausschuss für den jeweiligen Beruf die zuständigen Stellen. Sie sehen, da gibt es viel Vergleichbares. Der Landesausschuss für eine einheitliche Berufsausbildung, für die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb, für Ausbildungsangebote und Beschäftigung, und Sie können immer die Parallelseite lesen, ich gehe auf die zweite Seite, die Weiterentwicklung des Schulwesens, Inhalte und Methoden der Ausbildung, stehen parallel die internationale Entwicklung, Arbeitsmarktfragen und die Besetzung ist mehr oder weniger paritätisch an dieser Stelle. Der Landesausschuss hat uns in der Vergangenheit sehr intensiv beraten, uns, das heißt Hessen, das hessische Kultusministerium, sehr intensiv beraten in den Fragen des Übergangssystems. Sehr intensiv beraten in der Frage, welche vollzeitschulischen Berufsangebote es in Zukunft geben soll und welche weiterentwickelt werden sollen, auch im Hinblick darauf, duale Ausbildung stärken und eine steuerfinanzierte Ausbildung vielleicht nur in dem zweiten Sektor zulassen. Die Frage ist, die sich mir stellt, müssen wir da nicht in dem Berufsbildungsausschuss, aber auch in dem Landesausschuss uns stärker im europäischen Sektor auch abstimmen, wie wir ein regionales Qualitätsmanagement betreiben. Denn wir werden aufgrund der Tatsache, dass wir, Bundesrepublik Deutschland, die europäischen Berufsbildungsprogramme mit abgesegnet haben, nicht umhin können, ein gemeinsames Qualitätsmanagementsystem zu definieren. Uns wird nicht vorgeschrieben, welches wir haben müssen. Aber wir müssen nach außen ein gemeinsames dokumentieren. Und ich sage mal, wir müssen diesen Zyklus ein wenig aufleben lassen. Wir werden daran gemessen werden. Im Augenblick guckt alle Welt nach Deutschland. Nochmal bekräftigt. Das wird aber in 3 oder 4 Jahren nicht der Fall sein, wenn es uns nicht gelingt, auch zu sagen, okay, und unsere Einstufung, ob die Berufsausbildung oder das Abitur in der 5, in der 4, in der 3 landet. Aber wir müssen es qualitätsgesichert an dieser Stelle haben und wir müssen die Kompetenz, die wir mit dem EQR haben, die müssen wir auch nachweisen, dass wir sie tatsächlich erreichen. Ein System, wo sich die Länder ein wenig sträuben im Augenblick, könnte in einer dualen Ausbildung, aber ich habe ja eben gesagt, was Landesausbildungen angeht, haben wir das ja zumindest bei uns schon intendiert, könnte ja in dem Sinne eines Prüfungswesens sein. Also ich habe eine standardisierte Prüfung. Ich habe Prüfungsfragen, die leichter und die schwerer sind. Ich habe eine Durchschnittsnote in der Beantwortung. Ich kann feststellen, hat der Ausbildungsgang dazu geführt, dass die Mehrheit der Auszubildenden diesen Kompetenz erreicht haben. Warum haben sie sie nicht erreicht oder warum haben sie sie erreicht? Und was muss ich dann eventuell in der Ausbildungsordnung verändern? Oder habe ich die Prüfung vielleicht nur nicht entsprechend der Ausbildungsordnung durchgeführt? Also wo, ich komme ja dann quasi in einen Zyklus hinein. Das Gleiche kann ich auch sagen, ich habe alles erreicht, dann entspricht diese Prüfung, die Kompetenz, die der Mensch erworben hat, am Ende dem, was ich in dem Bildungsgang gewährleistet habe. Dann ist natürlich die Frage, werden beide Bereiche der Prüfung entsprechend so abgefragt? Abgefragt ist ein vollkommen falsches Wort. Kann ich am Ende durch ein Kompetenzfeststellungsverfahren nachweisen, dass ich den theoretischen und den praktischen Anteil an dieser Stelle erzielt habe in meiner individuellen Kompetenz? Und wie mache ich das? Und da gibt es mit Sicherheit, muss man sich auch überlegen, ob alles, was wir, ich habe mein erstes Staatsexamen 1977 abgelegt, also was ich damals gelernt habe oder mit dem zweiten, wie ich eine Prüfung organisiere und durchführe und wie ich unterrichte, das entspricht doch heute nicht mehr dem Tatbestand einer modernen, auf lebenslanges Lernen hin ausgerichteten Ausbildung. Ja, das andere, da gehe ich jetzt einfach drüber hinweg. Die Frage ist, wie ich, durch welche Programme ich das Ganze unterstützen kann. Ich denke, das können Sie an der Stelle auch nachlesen. Ich hoffe, ich habe so 2, 3 Anstöße gegeben, die vielleicht als Schwerpunkte der Diskussion mitdienen können. Und ich denke, unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, zum einen die Professionalität unserer durchschnittlich dreijährigen beruflichen Ausbildung, den Kompetenzgewinn, den unsere Auszubildenden haben, in einem internationalen Sektor nachzuweisen. Und das Zweite, wir können es nicht langwierig tun, ohne dass wir auch ein entsprechend gesichertes Qualitätssicherungssystem haben, was wir hinterlegen können. Dazu gibt es Ansätze und dazu müssen wir, sage ich es aus meiner Sicht, das ist die persönliche Meinung, auch bereit sein, gewisse Grenzen zu überschreiten und stark zu kooperieren, stärker zu kooperieren, vielleicht unter Hintenanstellung der bisherigen Zuständigkeiten, dass wir das zusammen mit dem Bund machen als Länder und versuchen, das ist, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben. Und die Bereitschaft entdecke ich beim Herrn Sundermann und bei seinen Kollegen. Und ich hoffe, wir sind nicht ganz die Betonköpfe im Sinne des Bundes. Herzlichen Dank.